some things you just have to experience live. Like spring meet at Churchill Downs, where amazing moments come a half mile a minute. Experience Downs After Dark, where night comes to life on May 17th and June 21st. Twilight Thursdays, where happy hour rides into the sunset through June 26th. And Family Adventure Day, where memories stack up on June 8th. This spring meet, the race exhilarates. So live in the moment and get your tickets today at churchilldowns.com.
Selten bin ich so blind in einen Podcast gegangen. Für die heutige Folge Nerd und Kultur sind Yves und ich gerade frisch aus der Pressevorführung. Du in Berlin, ich in München. Wir sind straight nach Hause. Gut, ich habe unterwegs was gegessen, noch ewig auf den Bus gewartet. Aber dann sind wir straight nach Hause. Und ich habe dir sogar extra tausendmal gesagt, ich will deine Meinung nicht hören. Du hast es natürlich auch nicht. Du hättest es auch nicht. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt.
Also ich hab aber mein Video schon direkt gemacht und hochgeladen. Das, also
ich hätte es sehen können.
Das war heute Marathon, weil ich bin, der Film wurde gezeigt in Berlin um 15 Uhr. Mhm. Er geht ja so, was, 2,20 circa? Ich schätze so circa.
Über zwei Stunden.
Ja, 2 Stunden 20 circa. Dann habe ich noch mal eine Dreiviertelstunde nach Hause circa gebraucht. Und das Video ist jetzt online. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das irgendwie geschafft habe. Aber meine Energie ist dementsprechend, wenn meine Energie heute ein wenig niedriger ist, ich bin so müde. Marco, ich bin so müde.
Full Disclosure, es ist ein Dienstagabend, an dem wir das aufzeichnen. Ihr hört das am Donnerstagmorgen, so Gott will.
Nicht unsere reguläre Zeit.
Nicht unsere reguläre Zeit.
Nicht unsere reguläre Aufnahmezeit, so gar nicht.
Nee, wir haben ja beide einen langen Arbeitstag hinter uns. Das ist ja nicht so, als hätten wir den Arbeitstag nach hinten verschoben, sondern wir haben ganz normal gearbeitet und sitzen jetzt zu Hause und machen weiter.
Und dazu war ich gestern auch noch das erste Mal in so einer richtigen Rockbar und es ist auch ein bisschen spät geworden. Es war so ein bisschen Grunge-mäßig, es war echt ganz cool.
Ja. Grunge, die 90s kommen halt wirklich wieder zurück und in Berlin sind sie schon seit 10 Jahren.
Ja, aber das hat Spaß gemacht, es war nur ein bisschen spät und ach, ich sag's dir, ich habe nicht viel geschlafen heute. Aber egal, the show must go on und damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur von zwei sehr quengeligen YouTubern, die darüber reden, dass sie wenig schlafen, aber wir haben Thunderbolts geguckt und ja, was waren deine Erwartungshaltung zu Thunderbolts? Also bevor du ins Kino gegangen bist.
Meine Erwartungshaltung war sehr positiv. Erstens, weil ich Lust auf sowas habe, weil ich auch alle einzelnen Figuren aus den anderen Properties mochte. Selbst eine Ghost heißt sie, ne? Ava Starr war underused in einem sehr schlechten Ant-Man and the Wasp. Ich sehe da Potenzial. Ich hätte auch bei Taskmaster Potenzial gesehen, aber ich habe ja auch die Trailer gesehen und bin ich nicht ganz blöd. Und der Film hält mich auch nicht für blöd. Die Erwartungshaltung war relativ positiv. Sie war noch positiver, als ich die ganzen positiven Meinungen schon im Vorfeld gehört habe. Sei es von der Premiere, sei es von ersten Fanscreenings, sei es von Kritikerkollegen, die mich quasi jetzt schon den ganzen Tag, weil zum Beispiel in Hamburg lief der früher, damit angeteasert haben, wie gut sie den Film finden. Es entsprechend meine Meinung hoch. Es gibt einen Trailer, den ich so cool fand, von der Brazilian CCXP war es, glaube ich. Den habe ich dann sogar in ein Video gepackt und auf einmal war Thunderbolts einer meiner Most Wanted Filme 2025. Das habe ich nicht erwartet. Ich fand den Trailer aber so geil.
Dieser Big Game Trailer, ne? Mit Nothing's Gonna Stop Us Now.
Ja, genau.
Das ist übrigens das Einzige, was ich sagen will. Ja, ist kein Spoiler. Ja. Mhm. Aber dass dieser Song nur verwertet wird im Hintergrund, wenn du ganz genau hinhörst in der Post-Credit-Scene, finde ich doof. Also, ich habe gehofft, erst recht diese Rendition von Nothing's Gonna Stop Us Now im Trailer, die war richtig, richtig geil. Und ich finde es ja eigentlich ganz cool, wenn man das manchmal so für Trailer macht, dass man solche Popsongs nimmt und die so ein bisschen dramatischer macht. Manchmal finde ich das lahm und es macht ja auch mittlerweile so gut wie jeder, aber irgendwie mit diesem Happy-Go-Lucky-Song das so ein bisschen episch zu machen, Fand ich cool. Deswegen habe ich mir echt gewünscht, diese Rendition im Film zu hören. Mhm. Und das ist kein Spoiler zu sagen, dieser Song, wie er im Trailer gespielt wird, hat es nicht im Film geschafft. Und das finde ich ein bisschen schade.
Um die Erwartungshaltung ein bisschen zu dämpfen, aber auch das war klar, diese, es gibt ja einen Teil, der eine Subkampagne unter der Marketingkampagne, die sich darauf versteift, dass der Film mit lauter Schauspielern und lauter Leuten hinter der Kamera, die schon A24-Filme gemacht haben, zu tun hat.
Ja,
und da gibt's auch diese Subkampagne mit diesem eigenen A24-Teaser-Trailer
und
noch ganz viele kleine andere Trailer. Ich liebe die. Ich liebe die Musik, die sie drunter gelegt haben. Es war klar, dass das nichts mit dem Film zu tun hat. Aber ich liebe es, dass sie diese fast schon Avantgarde-Horrorfilme und was es noch hier alles noch gibt bei A24, all diese Genrefilme, dann noch so ein bisschen parodiert haben mit diesen Trailern.
Mhm.
Das hat auch meine Erwartungshaltung in die Höhe geschraubt.
Es war so ein bisschen, Marvel hat Florence Pugh hat in einem Interview gesagt, der Film ist A24-like. Mhm. Und dann haben die Fans gelacht und dann haben sie die UNO-Reverse-Karte gezogen und diesen Trailer rausgehauen.
Mhm.
Und jetzt ist der Ball wieder bei uns im Court und wir können jetzt sagen, ist der Film wirklich A24-like? Und ob ich jetzt sage, dass der gut ist oder schlecht, das ist, warte ich jetzt noch ein bisschen, weil wenn ich jetzt so schon lange mich zurückgehalten habe, Marco, damit du das noch nicht erfährst, dann tue ich das jetzt noch weiter. Aber nein, es ist absolut nicht A24. Das kann ich sagen. Es ist zu 100% nicht A24. Ganz, selbst wenn jetzt das Fazit positiv ist, eins ist der Film nicht und das ist A24. Und und es würde mich jetzt krass wundern, wenn du sagst, doch, ist er.
Naja, diesen Film aus dem MCU rausziehen, aber nicht das MCU aus dem Film.
Ja, weißt du? Ja, voll. Ich fand ihn, und ich bin ja einer von denen, mich hat es jetzt nicht so krass gejuckt, dieses Projekt, okay? Es kam mir vor, wie Marvel zieht nach mit Suicide Squad. So ein bisschen so, und sehr viele dieser Figuren, muss ich auch sagen, waren mir zu egal. Und ich bin halt auch so ein bisschen bei dem Punkt angekommen, wo bei Marvel Crossover-Events ich nicht mehr so faszinierend finde, weil fast alles ein Crossover-Event bei Marvel mittlerweile ist, weißt du?
Ja.
Diese Singularität, die es früher gab in diesem Avengers-Film, die ist weg, weil du guckst dir egal welchen Film an und selbst die guten. Aber es ist so, Doctor Strange 2 hat die Scarlet Witch, weißt du? Thor 4 hat kurz die Guardians. Hawkeye hat kurz den Kingpin. Also es ist so, es ist für mich nichts Besonderes mehr, wenn ein Charakter aus einem anderen Projekt noch irgendwo auftaucht. Das ist so, ich finde, die Hand haben die verspielt, indem sie es zu häufig gemacht haben. Und deswegen ist das alleine für mich kein Draw. Und dann die Figuren, die jetzt zusammenkommen sollten. Ich mag Yelena total gerne.
Mhm.
Bucky sehe ich immer ganz gerne, aber ich finde, die machen in letzter Zeit nicht mehr viel mit ihm. Jetzt wird es schon schwer. Ich musste Wyatt Russell nicht noch mal wiedersehen, aber ich fand den ganz, der war doch einer der besseren Elemente in Falcon and the Winter Soldier, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh, den muss ich wiedersehen, ja. Ghost.
Wir reden auch gleich über jede Person noch mal ausführlich.
Genau. Ghost musste ich nie wiedersehen, sage ich ganz ehrlich. Taskmaster musste ich nie wiedersehen.
Aber das ist ja ironischerweise ihre Fähigkeit.
Welche?
Dass du sie nie wiedersehen
willst. Aha, I see what you did there. deswegen dachte ich mir, ja, mal gucken, aber die Trailer-Kampagne hat mir ganz gut gefallen und dann meinte halt auch Sebastian zu mir, dass er den Film überraschend gut fand. Und das ist auch so meine Haltung. Ich finde den Film überraschend gut. Ich finde, der kriegt ja krass viel Lob. Und ich finde, es ist maßlos übertrieben. Ich habe das Gefühl, wir sind so krass scheiße gewohnt vom MCU, dass wenn mal was kommt, was nicht ganz so scheiße ist, sondern sich eher anfühlt wie so ein solider Phase 3 Marvel-Film, dann haben wir schon Gott gesehen, so ein bisschen. Und so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich wirklich gefühlt wie, ach, ich guck mal einen netten Marvel-Blockbuster wieder. Ich weiß nicht, ob ich den mir noch mal reinziehe oder so. Aber wenn ich den jetzt so vergleiche mit den meisten Disney-Plus-Shows und mit sowas wie Captain America Brave New World oder The Marvels oder Eternals oder Thor 4, so, dann steht der für mich da weit drüber. Aber das ist jetzt kein Meisterwerk. Ich fand ihn überraschend gut. Punkt.
Ich bin maßlos enttäuscht.
Mhm. Ja, habe ich. Ohne Witz, das ist halt das
du
Ding.
Hast du rausgehört, oder?
Nee, ich wusste von Sekunde 1, dass er dir nicht gefallen hat. Das wusste ich schon, als du mir gesagt hast, sag mir nicht, wie du dazu stehst. Das wusste ich, dass dir die nicht gefällt.
Ach so, fuck. Weil wenn ich hätte sonst gesagt, oh mein Gott.
Nein. Wenn du gar nichts gesagt hättest, dann wäre tatsächlich die. Ich kenne doch meinen Marco. So. aber ich wusste, dass er dir nicht gefällt. Vor dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, sag mir nicht, wie du ihn findest. Ich finde ihn ganz gut. Aber es ist jetzt auch kein Film, für den ich radikal eine Lanze brechen würde.
Ja, wir sind da eigentlich ja ähnlich, weil ich kann dir schon sagen, ich bin maßlos enttäuscht, aber er ist nicht schlecht. Er ist aber auch nicht wirklich gut. Ich finde ihn halt massiv überbewertet, jetzt schon im Vorfeld. Ich verstehe ein bisschen, wo es herkommt, weil er viele Sachen sehr gut macht und weil er sehr gute Figuren hat.
Ich finde, er hat vor allem richtig gutes Schauspiel. Das ist ja so eine Sache. Ich bin ja einer der wenigen, da bin ich in der Minderheit. Ich mag den Black Widow-Film. Den mögen ja krass viele nicht.
Ja, ich auch nicht.
Und ich glaube, das liegt bei mir an diesem Cast. Dieser Cast.
Ja, Yelena ist halt toll.
Ja, nicht nur. David Harbour, Scarlett Johansson, Florence Pugh. Und wenn die einfach nur miteinander agieren, siehst du, dass diese Schauspieler aus dem Material, das nicht besonders gut ist, so viel mehr machen. Und, und häufig hast du zwar einen talentierten Cast bei Marvel, aber die machen nicht mehr aus dem Material als das, was es ist. Und bei Black Widow war es einer dieser wenigen Fälle, dass es für mich ein richtiger Schauspielfilm war. Letzter Akt war, gebe ich allen recht, total bescheuert. So richtig bescheuert. Aber bis dahin mochte ich den. Ich mochte, dass es sich ein bisschen ernster nimmt. Ich mochte die Dynamiken zwischen den Figuren und auch einfach die schauspielerischen Leistungen total und die ruhigen Momente, die mochte ich total gerne. Und diese Rendition, wenn wir schon von musikalischen Renditions sprechen, diese von Smells Like Teen Spirit, die wir dort im Intro hatten, da dachte ich, das wird ein 10 von 10 Film. Dass der Film danach, weil diese Eröffnungssequenz, die war für mich richtig geil.
Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was die Eröffnungssequenz war.
Also ich muss sagen, das ist eines der besten Marvel-Intros für mich.
Was denn?
Wo man einfach nur wie in so einer Montage sieht, wie Black Widows trainiert werden und gequält werden und Anschläge verüben. Und dazu hört man so eine sehr traurige Version von Smells Like Teen Spirit, die ich mittlerweile auch zu Hause rocke. Also ich höre diesen Song sehr häufig zu Hause. Ich finde den mega.
Ich kann mich ganz ehrlich nicht dran erinnern. Wenn du das alles sagst, habe ich in meinem Hinterkopf nur diesen Film mit Jennifer, ach Gott, wie heißt sie noch mal?
Ach, ich weiß, welchen du meinst.
Jennifer Lawrence?
Ja, Jennifer Lawrence ist Red Sparrow.
Red Sparrow.
Yeah.
Ich denke nur an Momentaufnahmen von Red Sparrow und vielleicht an John Wick 3 und ich weiß wirklich nichts mehr. Ich weiß wirklich
nichts mehr. Aber diese Sequenz, die schicke ich dir mal nach dem Podcast, weil die finde ich immer noch sehr effektiv. Also die finde ich selbst in sich geschlossen richtig stark. So. Und der Film hier, der war für mich wirklich einfach mal wieder so ein unterhaltsamer, spaßiger Marvel-Film. Ich fand den gut, ich fand den überraschend gut. Ich glaube, wenn der so Phase 3 rausgekommen wäre, hätte er besser sogar noch reingepasst. Aber er wirkt nicht wie die krassen Stinker, die wir in letzter Zeit haben. Finde ich echt.
Nö,
nicht.
Das überhaupt nicht.
Und
es ist auch schwer, mit dem Finger drauf zu zeigen für mich, was mir nicht gefällt.
Und er wirkt nicht wie so ein Flickenteppich, weil ich finde, voll vielen von diesen MCU-Projekten merkt man mittlerweile an, wie viele Reshoots es gab, dass es ein anderer Film sein sollte, dass das noch reingedrückt wurde. Und ich meine, Captain America Brave New World ist für mich der offensichtlichste Flickenteppich. Also es ist ja wirklich so ein Film, du siehst ja richtig den Tesafilm an den Ecken, dass der so zusammengeklebt wurde, weil das mal was ganz anderes war. Und das ist für mich schon, da frage ich mich, ist das überhaupt noch ein Film? Weißt du, scheiß auf Marvel, ist es ein Film? Weil da stimmt ja gar nichts. Ja. Und das finde ich dann halt auch immer so eine Katastrophe, wenn du hörst, wie teuer diese Sachen sind. Und dann ist es nicht mal das, was ich so als Film beschreiben würde. Und all das hat dieser Film nicht. Also ich finde, Thunderbolts hat eine einheitliche Vision, hat einen guten Banter mit den Figuren, Manche haben deutlich weniger zu tun als andere. Das heißt, Ensemble-Filme hat Marvel schon definitiv besser gemacht. Also ob Guardians ist natürlich so das To-Go-Argument, aber auch die ersten beiden Avengers-Filme oder Civil War von den Russo-Brüdern waren bessere Ensemble-Filme, weil ich weiß, dass selbst Scarlet Witch, Vision und Hawkeye nicht viele Szenen hatten in Civil War, aber deren Szenen haben sich so krass in meinen Kopf eingebrannt und die trotzdem charakterisiert. Ich kann dir immer noch nicht sagen, nach dem Film, hier, diese Hannah Joan Carmen, ich glaube, ist ihr Name, das ist die, die Ghost spielt, ja? Die spielt in diesem Film mit und ich habe Ant-Man 2 noch ganz gut in Erinnerung. Ist das die gleiche Figur noch? Also es war so, ich sehe sie...
Wurde doch geleitet am Ende, oder nicht? Das ist meine Erinnerung an den
ja,
Film.
Sie hat sich sie hat sich am Ende geläutert. Aber am Anfang des Films ist sie ja sehr ungeläutert. So.
Ja.
Und sie ist halt auch so krass auf Krawall gebürstet in dem Film. So ziemlich jeder ist in diesem Film so krass auf Krawall gebürstet. Und das habe ich nicht so ganz verstanden bei manchen Figuren. Bei manchen macht es Sinn, bei manchen überhaupt nicht. Und für mich sind die drei strahlenden Lichter des Films Florence Pugh, David Harbour und eine absolute Überraschung, Lewis Pullman als Bob.
Echt?
Lewis Pullman als Bob fand ich richtig gut. Also leider fand ich hier Bucky Barnes, er hat eine ziemlich coole Actionsequenz, die sie auch in den Trailer gepackt haben.
Ja.
Aber er hat nicht viel zu tun.
Ja, richtig.
John Walker, ja, ist okay. Hat ein bisschen mehr zu tun, aber auch nicht wirklich viel. Mhm. Ghost ist so der Uwe, der ist auch dabei. Und boah. Das ist es. Aber wen ich wirklich nicht sehen kann, und ich mag die echt nicht in der Rolle, und das sag ich als Hardcore-Seinfeld-Fan, Julia Louis-Dreyfus, ich find die nicht gut in dieser Rolle. Ich fand die schon sträflich besetzt in Falcon and the Winter Soldier, weil sie war so cartoony. Es ist ein Film, in dem David Harbour Sowjetski Captain America spielt und sie schafft es, mehr cartoony zu sein. Fairness halber, und das sage ich auch in meinem Video, trotzdem ist das irgendwie ihr bester Auftritt bisher, weil die anderen waren auch so viel schlimmer.
Ja, aber die anderen waren mehr wie Cameos. Und
ja, aber das waren so schlimme Cameos. Also, ich fand die ja richtig furchtbar. Also, ihre Szene in Black Widow, wo Florence Pugh am Grab von Scarlo steht, ja? Ey, das hätte auch jemand aus den Schlümpfen gerade kommen können. Ich so, es macht sogar die Szene kaputt, weil die spielt es so wie so ein Bad Guy aus dem Daredevil-Film mit Ben Affleck, weißt du? So, weißt du, aus dieser Zeit. So,
also wie Colin Farrell mit einer.
Genau, mit einem Kreuz auf der Stirn. Colin Farrell mit Bullseye, so ein bisschen. Und, aber das soll gar nicht so sein. Also sie soll ja so ein bisschen so ein Anti-Nick Fury sein. Mhm. Und dann denke ich mir, das hatten wir doch schon mal in Seriös in Winter Soldier von hier, Legende. Robert Redford. Weißt du? Robert Redford war ja quasi...
Ich hätte ihn nicht beschrieben als Anti-Nick Fury, aber okay.
Aber im Grunde genommen war er ja der Anti-Nick Fury. Er war so derjenige, der diese Shadowy-Organisation leitet, da auch seine andere Agenda hat, probiert Leute zu manipulieren, um an seinem Strang zu ziehen. Also er war ein bisschen Anti-Nick Fury, weswegen es ja sogar zum Showdown kommt zwischen ihm und Nick Fury im Film. Aber sie ist Anti-Nick Fury, wenn sie vom Set der Looney Tunes latschen würde. Und in diesem Film hat sie mir nicht ganz so gestört, was überraschend ist, weil ich dachte, die wird mir den ganzen Film kaputt machen. Ich so, das Einzige, was die Frau nicht braucht, ist noch mehr Screentime. So. Und sie ist halt auch festgefahren in diesem Elaine Ding.
Modus aus Seinfeld. Schwierig, das abzuschütteln, aber ich finde schon, dass ich es geschafft habe. Ich muss mal kurz überlegen, hat sie nicht auch in Veep mitgespielt? Aber ich habe Veep nie geschaut. War sie das in Veep?
Was?
Wer war denn in Veep, in dieser erfolgreichen Superserie über Vizepräsidentin?
Ja, stimmt, das ist sie.
War das sie ist, das? Ja. Weil genau, guck mal, ohne dass ich Veep je gesehen habe, ich kenne es nur in Ausschnitten, hat sie mich hier eigentlich sehr an ihre, ich guck gerade nach, Selina Meyer in Veep erinnert. Ich kenne das nur ausschnittsweise. Und ich finde, also auch hier wieder, es ist, passiert ja sehr oft im Marvel-Universum, dass Kevin Feige Menschen Typ besetzt, weil er Fan von ihnen in einer Comedy-Serie ist. Er ist ja großer Comedy-Serien-Fan und er holt sich da dauernd die Leute raus. Und ich garantiere dir, dass Kevin Feige ein Fan von Veep ist, noch mehr als von Seinfeld, und sie deswegen in dieser Rolle gecastet hat.
Ja. Aber ja, mein Fazit ist, ich mochte den Film. Also
mein Fazit ist okayisch. Ich mag, weißt du, ich habe ein Herz für den Film, ich finde ihn aber nicht gut. Ich finde ihn auch nicht super schlecht, ich finde ihn nicht gut. Ich wirklich auf dem Weg hierher habe ich auch überlegt, was gebe ich denn auf Letterboxd? Ich wollte eigentlich so 3 von 5 geben. Und dann ist mir eingefallen, ich glaube, ich bin so dazwischen all diesen Problemen, die ich habe, und all dem Guten, was ich sehe, dass sie eigentlich fair 2,5 geben müsste und trotzdem ein Herz. Dafür ist dieses Herz, glaube ich, auf Letterboxd. Das ist so dieses, ey, das ist nur ein 2,5, aber hier Herz. Und das Ding ist halt, ich komme mir auch wieder Miesepeter vor, weil ich komme aus einer vollen Presseverführung raus und gefühlt bin ich der Einzige, der viel über den Film geschimpft hat und auch vielleicht ein bisschen zu laut. Die Disney-PR wusste gar nicht mehr, was sie aufschreiben soll. Es war wirklich so, ich hatte sehr große Augen. Und dann hört er auf. Und dann hat er noch das und noch das. Ich habe es noch gar nicht rausgelassen. Das machen wir jetzt gleich im Einzelnen, aber ich komme mir echt vor wie der Miesepeter, aber ich kann es mit einem Gefühl beschreiben. Eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf geht, ist, dieser Film war ursprünglich mal eine Idee von James Gunn. Der wollte Thunderbolts mal irgendwann machen, das war so eine Schnapsidee, die hat er sich aufgeschrieben und dann hat er sie in eine Schublade getan, weil er sich gedacht hat, das ist ja viel zu ähnlich wie Suicide Squad, das kann ich nicht noch ins Marvel so rüber tun. Hat er einfach nicht gemacht. Und stattdessen hat er tatsächlich The Suicide Squad gemacht. Und dazwischen hat er halt einen Guardians of the Galaxy gemacht. Und da hat er sich auch rausgetobt. Weil da hat er tun können, was er will. Da hat er uns einen James-Gunn-Film abgeliefert. Das hier ist so wirklich eine mittelmäßige Light-Version von allem, was James Gunn tut. Das ist ein fast James-Gunn-Film, dem eine entscheidende Sache fehlt, nämlich, dass er geschrieben und directed ist von James Gunn. Das fehlt ihm. Er hat die Schauspieler, er hat die Kamera, er hat das Budget, er hat die Möglichkeiten. Aber er hat nicht James Gunn. Und es ist ungefähr so, als würde ich eine Coca-Cola Zero trinken, aber in warm. Wenn sie kalt ist, schmeckt sie so gut wie Cola. Aber wenn sie warm ist, dann kannst du Coca-Cola Zero nicht trinken. Und so geht's mir mit Thunderbolts. Ich werde das nie wieder trinken, wenn ich nicht unbedingt muss, weil ich durstig bin.
Aber weißt du, was du wieder trinken wirst?
Das war keine Absicht. Diese Überleitung war keine Absicht. Aber ich trink's jetzt hier, guck.
Aber damit Werbung, du trinkst nämlich Holy. Ich sehe gerade nämlich deine Holy-Flasche schon vor dir. Holy ist die beste Alternative zu ungesunden Energy-Drinks, ganz ohne Zucker, ohne unnötige Inhaltsstoffe wie Taurin. Aber die haben ja auch noch Iced-Tea-Sorten, die haben Hydration-Sorten. Ich bin hängen geblieben auf Hydration-Coconut. Früher war es der Blueberry Bear, der Energy-Drink, aber jetzt bin ich so bei Hydration-Drink-Coconut drauf hängen geblieben. Nachhaltige Verpackung gibt's, also kein Dosenmüll. Und Holy feiert gerade den 4. Geburtstag. Das bedeutet Holy Birthday. Nicht Birthday, sondern Holy Birthday. Ich sag's immer bewusst, weil Leute denken, ich spreche sonst Birthday falsch aus. Aber nein, es heißt Birthday. Ja, mit S.
Es gibt sogar ein Neukunden-Offering. Ihr könnt das Starter-Set Deluxe mit Shaker mit dem Rabatt, den es schon gibt, plus unseren Neukunden-Code von 5 Euro, nämlich mit Nerdkultur 5, könnt ihr auch bis zu 50% drücken.
Marco, was trinkst denn du gerade?
Ich trinke tatsächlich auch einen Birthday-Drink von Holy, nämlich Birthday Bunny. Das ist mit Litchi. Und es ist einer meiner neuen Favorite-Drinks tatsächlich. Und der gehört auch zu dieser Birthday-Aktion. Deswegen glaube ich, dass es den ab dem 5.5. noch gar nicht mehr geben sollte, wenn ich nichts Falsches sage. Schaut einfach unter dem Link, den wir in den Show-Notes haben, schaut da einfach mal nach, was es noch vom Holy Birthday gibt und was nicht. Diesen Jahr kann ich sehr empfehlen.
Ja, zurzeit ist halt auch der Holy Energy Eel wieder am Start und Collectors Boxen mit dem Strawberry Shark. Und die sind in der Regel sehr, sehr, sehr schnell vergriffen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon vergriffen sind.
Ich habe gestern nachgesehen, da gab es noch welche, aber die sind streng limitiert. Da gibt es auch so eine Metallkarte dazu. Und wir haben die Influencer-Pakete gekriegt mit der supergeilen Nummer 00000. Aber das andere vierstellige, das müsst ihr euch selber ergattern, wenn ihr denn wollt. Und Strawberry Shark ist sehr beliebt.
Ja, also benutzt unseren Rabattcode NERDKULTUR5, ja, für das Probierpaket zum Beispiel, dann habt ihr das für nur 14,99 €. Für Bestandskunden haben wir natürlich auch einen Code, das ist Nerdkultur, da gibt es 10% auf eure Bestellung. Mehr dazu in den Shownotes, da haben wir den Link nochmal drin und die beiden Codes nochmal. Nerdkultur 5 für Neukunden, für Bestandskunden Nerdkultur und damit Werbung Ende und wir springen rein in das richtige, den Review-Part, noch spoilerfrei. Let's go, Marco.
Normalerweise immer ein Lieblingsthema von mir, hier relativ gesichtslos. Aber es liegt auch vielleicht daran, weil ich nur eine Sache jemals von ihm gesehen habe. Das ist nämlich Jake Schreier, ist der Regisseur. Und auch er kommt aus dem Comedy-Bereich. Ich garantiere dir, Kevin Feige hat seine Netflix-Serie Beef sehr geliebt. Die wurde auch mit Preisen überhäuft. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Die schlummert immer noch auf meiner Watchlist. Soll auch sehr lustig sein. Soll eigentlich auch von diesem Banter liegen. Soll auch an diesem Banter liegen, der ja hier in dem Film für das, was niedergeschrieben wurde, finde ich, sehr gut gemacht ist. Und das sieht man. Wir haben neulich über etwas von Jake Schreier geredet. Kannst du dich erinnern?
Oh Gott, nee.
Skeleton Crew.
Ah, ja.
Er hat eine Folge gemacht. Rate mal, welche. Gibt ja nicht so viel. Ich gebe dir einen Tipp.
Ich muss dazu sagen, ich habe Skeleton Crew. Und es soll gar nicht gemein klingen. Du weißt, ich war ja nicht der größte Fan. Aber zum Beispiel bei Acolyte erinnere ich mich nur an sehr viel, weil ich so schrecklich. Aus Gründen. Ja, aber ich habe Skeleton Crew quasi schon komplett wieder vergessen. Es ist wirklich.
Ja, du weißt sofort, welche Folge ich meine, wenn ich sage Wellness.
Selbst da.
Na ja, komm
schon. Ich erinnere mich an den Planeten, aber ich weiß
ja,
nicht mehr, ob
aber das ist Bett die Folge. So. Das ist ja, okay. Die Folge. Okay, du weißt sofort, was ich meine, wenn du quasi einen Jungen, einen Alten, warte mal, spielt das? Also einen Hutten in einem, nein, in so einem Schlammbad siehst. Das ist alles er. Ja, und damit passt er eigentlich ganz gut ins Marvel-Universum. Aber viel mehr kann ich auch gar nicht zur Regie sagen. Also, ich sehe weder eine bestimmte Handschrift. Ich finde, die Kamera ist noch viel, wurde auch bei uns viel mehr gelobt. Die Kamera schon beeindruckender ist. Der Kameramann, jetzt muss ich aber noch mal schnell den Namen schauen. Ich weiß nur noch, was er gemacht hat, was wir beide sehr geliebt haben. Einer der Filme des damaligen Jahres für uns, The Green Knight. Also, tatsächlich A24.
Ich finde, das merkt man sogar an ein paar Stellen. Es gibt ein paar Szenen, die wirklich schön und visuell beeindruckend sind. Mhm. Die haben gerade was mit solchen Trippy-Sequenzen zu tun. Mhm. Die sehen toll aus. Und ich finde, dass dieser, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dieser Film hat wesentlich mehr In-Camera als viele andere Marvel-Filme zurzeit. Also, ob es die Action ist, ob es die Sets ist, der Film fühlt sich ein bisschen fassbarer an als viele andere Marvel-Filme zurzeit. Da gibt es jetzt nicht ein spektakuläres Setpiece nach dem anderen, das probiert sich zu toppen an CGI-Explosionen und so weiter. Und das fand ich persönlich eine Stärke des Films. Mhm. Es gibt eine Sequenz, die einem hier und da gezeigt wird im Schnee. Mhm. Und ich fand, die war visuell beeindruckend. Und auch wir, bitte?
Ich weiß nicht, was daran beeindruckend ist, aber sie war echt. Also sie waren im Studio gedreht.
Ja, eindeutig. Vielleicht ist das für mich jetzt schon beeindruckend, wenn es um Marvel geht.
Ich wüsste halt nicht, was beeindruckend ist daran, aber ja.
Ich finde auch, wie er mit Close-Ups spielt und mit was gerade in Gesichtern abgeht. Mhm. Das finde ich, macht er besser als viele andere Marvel-Filme. Mhm. Und die Choreografien und dass man tatsächlich erkennen kann, was passiert mit der Action. Ich meine, erneut, schlimmstes Negativbeispiel ist für mich Falcon and the Winter Soldier. Mhm. Ich glaube, dass dieser Film mit Abstand die schlechteste Action im ganzen MCU hatte.
Ja.
Nee, sorry, der Film, Brave New World.
Ach so, das ist was anderes, okay.
Ja, meinte ich ja. Brave New World hatte mit Abstand die schlechteste Action im gesamten MCU, weil da konntest du wirklich sehen, dass die auf ihren Einsatz warten. Mhm. Also ich fand das ja ganz schlimm. Und es war auch so entschleunigt und trotzdem shaky cam. Was halt so mich an Liam Neeson erinnert, der über einen Zaun springt, was jetzt nicht irgendwie krass ist. Mhm. Und dann gibt's da trotzdem 40 Cuts. Ja. Und hier gibt's ein paar Action-Sequenzen, die wirklich gut gefilmt sind, gut in Szene gesetzt sind. Klar, ein, zwei Cuts sind immer noch zu viel drin. Aber Das war besser als manch anderes Projekt.
Ich finde es immer da bemerkenswert, wo keine Cuts drin sind. Nämlich,
ja, genau.
Es sind viele Mini-One-Takes. Also gar keine krassen One-Takes, nichts, worüber man reden würde. Kein John Wick-Level oder sowas.
Natürlich
aber es gibt
nicht.
Viele kleine Sachen, da hätte man früher, oder nicht früher, vor 2 Monaten, hätte man definitiv noch 3 Schnitte reingesetzt. Aber hier ist es auch schon so geplant. Du merkst, es ist so geplant. In einer Schlüsselsequenz schwenkt die Kamera quasi nur hin und her. Und da passieren ganz viele CGI-Sachen sogar. Das ist nicht nur praktisch, was man in der Szene sieht, aber sie schwenkt hin und her ohne Schnitt. Das ist wirklich so durchgeplant. Und es gibt so viele Mini-Sachen, wo ich mir gedacht habe, jetzt geht die Kamera mal für 10 Sekunden mit. Sie schneidet mal nicht weg, sie geht mal um die Ecke, sie schwingt da hinterher, da wird sie auf einmal shaky, da ist sie wieder ruhig. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Und der jemand ist übrigens, jetzt habe ich extra den Namen nachgeschaut, Andrew Dross Palermo. So, dass wir auch mal den Namen genannt haben. Der liefert hier eine der besten Kameraarbeiten der letzten Jahre im MCU ab. Das muss man ganz klar sagen. Ich jammer so oft über Kamera, das ist hier nicht der Fall. Er hat sogar einen Look für den Film. Der ist zwar nur so ein bisschen blaustechig, also jetzt nicht auf Green Knight Level. Er sieht fast aus eigentlich wie so ein Sony-Film der letzten Jahre, weil die auch sehr blaustechig sind. Aber schon anders, schon anders.
Ja, also aber er könnte vom Look her schon so in die Amazing Spider-Man-Welt reinpassen oder in Venom 1.
Ja.
So ein bisschen, das stimmt schon.
Ja, aber hatte nicht diese ganz komischen Kontraste. Es gibt ein paar, es gibt sehr viele Momente, die mit dem Bösewicht zu tun haben, was man im Trailer auch schon foreshadowed sieht. Achtung, Watch.
Yeah.
Das sieht teilweise auch ganz gut aus, ist aber schon aus der CGI-Kiste. Es ist aus der CGI-Mottenkiste, das ist jetzt nicht sonderlich clever ausgeleuchtet, sondern da ist halt jemand mit dem Retuschierpinsel einmal drüber. Und ich finde, das sieht man aber auch. Wie gesagt, ne, es fühlt sich ja alles für mich wie ein James Gunn Light an. Und wenn ich da jetzt Guardians of the Galaxy daneben halte, reden wir von 2 verschiedenen Welten, natürlich. Wenn ich da jetzt aber so ein Suicide Squad, also The Suicide Squad daneben halte, oder sogar Momente aus Peacemaker aus der Serie, dann sieht das besser aus, obwohl es ähnlich geerdet ist wie Thunderbolts. Da ist die Regie einfach die viel bessere. Also Jack Schreier ist hier kein Autorenfilmer, glaube ich zumindest. Ich habe gar nicht geschaut, wer das Drehbuch geschrieben hat. Sondern das ist halt, er hat es tatsächlich nicht geschrieben. Das waren Eric Pearson und Joanna Callow. Ich habe gar nicht vorher nachgeschaut, was die gemacht haben. Thor, Tag der Entscheidung, das Drehbuch. Godzilla vs. Kong, der war schlimm. Black Widow, aha, hier mal. Also Eric Pearson ist das alles, von dem ich gerade
vorlese. Aber Thor, Tag der Entscheidung ist doch Ragnarok.
Ja, das ist Ragnarok. Das ist, aber das ist ja auch der, der berühmterweise eigentlich nur Impro-Humor hat. Also da muss man nicht viel schreiben. Und die Autorin Joanna Callow hat zum Beispiel Beef gemacht. Also dann kommt die daher. Immerhin. Ja, das merkt man dem Banter auch an. Wie gesagt, das ist kein Autorenfilm. Es ist vielleicht auch unfair, das dem anzulasten, aber ich gebe euch Brief und Siegel. Thunderbolts mit dem Sternchen gäbe es nicht, wenn James Gunn nicht die Idee gehabt hätte und wenn die James Gunn-Sachen nicht so gut ankämen. Dann gäbe es das einfach nicht und das merkt man dem Film halt irgendwo auch an. Was haben wir denn noch, worüber reden wollten? Eine Handlungsstruktur. Ich habe gerade das Wort Foreshadowing genommen. Es ist, der Film hat ein Problem, finde ich, für das der Film nichts kann. Das Marketing.
Ja.
Also wenn eine Sache mal viel zu viel verraten hat, dann sind es die Trailer, die TV-Spots. Ganze Fantheorien haben mir den halben Film vorhergesehen, weil sie ja wirklich aus allem alles da reingepackt haben. Ich würde auch sagen, mit die besten Gags. Deswegen überraschungsarm. Ich würde aber, und das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich mich jetzt nicht davon trennen kann von dem, was ich vorher gesehen habe. Aber ich hätte auch durchgehend mit einem Stift und Papier in dem Film sitzen können und hätte dir sagen können, was in den nächsten 15 Minuten passiert und wie der Film ausgeht ungefähr. Das hätte ich dir alles aufschreiben können und ich glaube, ich hätte recht gehabt. Und das liegt nicht daran, weil ich ein Genie bin, sondern weil ich wirklich finde, dass der Film darunter leidet, dass man nie überrascht wird. Also bei nichts. Gibst du mir da recht?
Das Einzige, was mich tatsächlich überrascht hat, war die allerletzte Szene und die Post-Credit-Scenes. Die haben mich ein wenig überrascht. Aber, by the way, trägst du ein The Substance-T-Shirt?
Ja, ich trage tatsächlich ein Substance-T-Shirt. Ich dachte, da mache ich heute voll den A24-Style. Aber ich, ohne Witze, als ich das T-Shirt heute Morgen ausgesucht habe, hatte ich noch im Hinterkopf, ich nehme den A24-Film. Und dann ist mir erst, als ich im Büro angekommen bin, aufgefallen, Moment mal, das ist ja, der ist ja von Mubi, der ist gar nicht von A24. Man
ja,
denkt es aber, weil er so vermarktet wurde, wie ein A24-Film vermarktet wird.
Ja. Dann hast du hier noch, was hast du hier stehen? Fallhöhen?
Fallhöhen. Naja, es ist direkt, es hat ein bisschen mit der Spannung zu tun. Guck mal, für mich ist das ein Film, der hat keine Spannung. Also wirklich gar keine. Das eine hat damit zu tun, dass er für mich immer so vorhersehbar ist. Es ist nicht so schlimm wie bei anderen Sachen. Weißt du noch, in Brave New World haben wir gesagt, die Figuren in dem Film, die nicht Captain America sind, ich sag's schon so deutsch.
Captain America! Captain America!
Ja, die Figuren, die nicht Captain America sind, sind schlauer als er. Also sie wissen schon, was gerade los ist und er weiß es nicht. Er ist die letzte Figur, die alles erfährt. Dadurch ist er automatisch für den Zuschauer immer der Dümmste im Raum. Und das tut mir leid für Captain America. Sie tun ihm damit Unrecht. Sie tun damit Sam Wilson Unrecht. Hier ist es nicht so, aber anders. Und zwar finde ich, dass man immer sieht, worauf die Handlung hinausläuft, während die Figuren noch zu versuchen zu verstehen, wo sie eigentlich sind, warum sie da sind. Die kommen auch schnell drauf. Es ist nicht so, dass jetzt komplett deine Geduld überstrapaziert wird, aber der Film ist halt durchgehend vorhersehbar. Da gibt's ja wirklich gar nichts, was mich überrascht. Oder ist es bei dir anders? Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für Tote. Wenn du verstehst,
was ich meine. Also, aber da muss ich halt auch sagen, es gab doch letztens diese Übertragung auf Instagram und YouTube, wo diese ganzen Stühle gezeigt wurden.
Ja, ne? Das Marketing schon wieder.
Und damit wurde dir ganz klar gesagt, wer aus diesem Team diesen Film überlebt. Mhm. Also, und das ist jetzt auch schon, wie lange her? Ist das ein Monat her oder so?
Wir müssen im Spoiler-Part drüber reden.
Ich sag's doch, aber es ist halt so ähnlich wie damals bei Avengers Infinity War, weißt du? Mhm. Spider-Man Far From Home war angekündigt, dass das danach kommt. Das heißt, als Peter Parker zerstaubt wurde, spätestens da hat der Letzte gesagt, okay, fuck off, das bedeutet gar nichts, weißt du? Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil Kevin Feige will ja die auch immer suggerieren, ich habe einen Plan, ich habe eine Reise, obwohl man ihm mittlerweile auch unterstellen kann, jetzt in Phase 4 und Phase 5, hast du wirklich einen Plan? Gibt's einen roten Faden oder schmeißt ihr gerade noch Sachen an die Wand und guckt, was kleben bleibt? Weil ich denke nicht, dass wir ein Eternals 2 kriegen. Geh ich mal jetzt ganz stark davon aus, dass wir kein Eternals 2 kriegen werden. Aber wenn du so etwas machst, so das ganze Line-up von deinem nächsten großen Avengers-Film, dann hast du den Leuten die Fallhöhe genommen. Und es ist halt auch so witzig, weil das ist etwas, was letzte Woche bei Jimmy Kimmel adressiert wurde. Bei Jimmy Kimmel war der Cast von Thunderbolts da. Und dann hat er sie drauf angesprochen. So, ihr seid in also jeder, der zu Gast war, spielt auch in Doomsday mit. Ja. Da meinte er, ist doch langweilig, oder? Jetzt weiß ich, dass ihr alle nicht sterbt.
Was haben sie gesagt?
Da haben sie so gekichert. Das haben die so als Gag dann so. Aber, weißt du, er hat halt auch gagmäßig gefragt. Die haben gagmäßig geantwortet. Alle lachen. Aber im Endeffekt stimmt's ja trotzdem. So, weißt du? Und das ist so ein bisschen das Problem. Das war auch damals mein Problem, dass ich fand es auf der einen Seite früher cool, diese Präsentation von Marvel, noch so zu den Hochzeiten, wo du wusstest, dann kommt der Film, das baut darauf auf. Ich fand es auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite hat mir das immer sehr häufig die Fallhöhen genommen. Weißt du, ich wusste zum Beispiel, Captain America Civil War findet statt, aber Avengers Infinity War danach. Ich so, also verstehen sich, also tauchen Steve und Tony auf, also keiner von denen geht tot. Ja, bis Infinity War zumindest. Ja. Und das ist ja ein bisschen schade, weißt du? Das gibt dir dann ein bisschen dieses Gefühl einer Soap Opera.
Ja.
Weißt du?
Ja, und das meine ich auch mit diesen Fallhöhen. Ne? Also du hast, ich meine, es gibt ja wie du sagst, einen doppelten Boden für jede Figur. Deswegen ist ja alles möglich. Aber wenn das schon dein Argument dafür ist, dass man jetzt schon teasern kann, wer alles in den übernächsten Film dabei ist, also dann ist das ein sehr schwaches Argument. Und der Film, der ist so spannungsarm deswegen.
Aber gleichzeitig verstehe ich das auch, weil Marvel braucht mittlerweile wieder dieses Momentum, einen Tentpole-Team-Up-Movie anzukündigen. Das brauchen die ganz dringend. Ich bin auch der festen Überzeugung, wenn Avengers Doomsday underperformt, dann geht's Marvel richtig schlecht. Weißt du, bisher, ja, die hatten ein paar Stinker, die hatten auch finanzielle Misserfolge. Aber wenn diese Marke, diese Brand der Avengers-Filme, wenn die nicht mehr so zieht, dann muss man ganz, ganz, ganz viel überdenken. Und deswegen verstehe ich, dass sie da lieber das Risiko eingehen und sagen, wir zeigen euch wirklich jeden, der da mitspielt, weil sie sich nicht leisten können. Also vieles können sie sich leisten und die haben ja auch eine Zeit lang wirklich Gold geschissen. Aber wenn ein Avengers-Film ein finanzieller Kassenflop ist oder gar einfach sehr underperformed, dann haben wir ein Problem. Da haben wir ein richtiges Problem.
Ja, noch ist es nicht so weit. Wir sind natürlich bei Thunderbolts auch nicht. Ich würde ehrlich gesagt langsam in den Spoiler-Part wechseln.
Und ja, let's go.
Ich kann den Spoiler-Part auch schon mit Sternchen hier angeben, auch in den Kapitelbezeichnungen. Weil ich finde, wie gesagt, man sieht alles vorher. Ihr habt alles vorhergesehen, nur anhand der Trailer. Ich finde, ich kann so gut wie nichts spoilern. Das Einzige, was man wirklich spoilern kann, ist insofern die Post-Credit-Scene. Aber auch nur, wenn man davor warnen muss schon fast. Also wir hatten auch die Diskussion dann nach dem Kinobesuch. Man muss davor warnen, weil eventuell macht dir das darauffolgende Filme kaputt. Also vielleicht willst du das gar nicht sehen. Aber das macht jetzt auch vielleicht ein bisschen
zu neugierig. Du meinst, du willst die Post-Credits-Scene nicht sehen?
Damit ich würde sie sehen wollen. Scheiß
ja, drauf, aber dann weiß ich, aber stimmt. Der verrät dir quasi Sachen aus einem anderen Film, der noch nicht mal da ist.
Ja, aber auch witzigerweise das, was man eh vermutet hat. Deswegen ist es noch albern.
Ja, ich weiß
auch
nicht, ja, was aber es ist, sagen soll. Ja, okay, wir sagen jetzt Spoiler.
Ja, so. Spoiler mit Sternchen.
Ja, okay, angefangen mit, was ich nicht hab kommen sehen, ist, dass das die neuen Avengers werden. So. Und deswegen fand ich das, also, was ich wirklich an dem Film krass mochte, waren die Credits. Und ich rede nicht die Credit-Scene, sondern diese ganzen Medienkampagne, Versuche, die zu pushen als die neuen Avengers am Ende des Films. Komplett mit New Yorker-Cover und so. Das fand ich wirklich cool.
An für sich fand ich es auch cool, weil das auch die ersten Credits seit langem sind, wo ich wirklich hingeschaut habe. Also so blöd es klingt. Also sehen tut man ja hin, aber man.
Sowas kenne ich nur von James Gunn. Ja, also.
Das stimmt schon. Es fliegt an einem vorbei, normalerweise.
Zum Beispiel bis dato waren die besten Credits Guardians 2.
Ja, definitiv. So.
Also da war ja auch so viel drin versteckt an Spaß. Es war gar nicht so nach dem Motto, oh, was bedeutet das? Aber es war so Spaß.
Aber weißt du, was mein Problem mit diesen Credits ist? Weißt du, was mein Problem ist? Sie nehmen eigentlich vorweg, was diesem Film blüht, sobald ihn jeder gesehen hat, der das sehen muss. Diese Bezeichnung New Avengers. Und das sollen jetzt die New Avengers sein. Und du guckst sie dir an und denkst so, okay, einerseits habe ich gedacht, deswegen standen da überall die Stühle mit ihren Namen. Vor allem von Bob. Also nicht nur, weil er überlebt, sondern weil es wirklich die Avengers sind. Aber das andere ist, ihr nehmt doch gerade den Backlash vorweg, den die kriegen werden. Also so eine Metaebene durchbrochen, das echte Internet, die echten Medien werden genauso über sie berichten. Und nehmt das vorweg, selbstironisch. Aber genauso wie bei Jimmy Fallon war das, ne? Das Problem ist ja trotzdem da.
Was ich komisch fand, war halt auch, wie das so passieren konnte, dass die sich, also, guck mal, diese Contessa hat die ja erklärt zu den Avengers quasi. Mhm. Und dass die sich aber alle so krass darauf eingelassen haben in diesem Moment. Mhm. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil die waren gerade kurz davor, sie zu verhaften. Und dann haben die gesagt, ja, okay, aber der Fame ist ja schon irgendwie geil. Und das,
ja, warum ich mir, macht das ein Bucky? Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Ja, genau. Warum macht das ein Bucky, der jetzt, was uns die Post-Credits-Scene verraten hat, die 14 Monate nach diesen Ereignissen spielt übrigens, wo die jetzt auch alle neue Kostüme und so weiter haben, weil die Actionfiguren verkaufen sich ja nicht von selbst. Sam Wilson hat die verklagt. Oder dachte ich mir, ich hatte so viele Fragen bei diesem Satz. Ich meine, es kann Gag sein, aber ich muss ja diese, wenn es ein Satz ist, der im Film fällt und ernst gemeint ist. Ich meine, das ist ja nicht nur ein Satz für eine Throwaway-Line, das ist ein Satz, der einen Dialog einleitet, okay? Aber da stelle ich mir so viele Fragen. Angefangen mit, mag Bucky Sam nicht mehr? Ist das der Grund, warum er kurz in seinem Film vorbeigekommen ist und gesagt hat, hey Bruder, ich liebe dich, aber helfen tue ich dir nicht. Peace. Mein Film startet übrigens in 2 Monaten. Ja? Also es war ja so. Es war ja wirklich genau so. Ja? Zweitens liegt der Trademark Avengers bei Sam Wilson. Wenn ja, warum? wenn du Captain America bist, hast du dann automatisch Trademark Avenger, weil in unserer Welt der erste Steve Rogers Captain America Film Captain America The First Avenger hieß. Ist das der Grund? Weißt du, das ist so all die Fragen, die mir da durch den Kopf geschossen sind. Und wird, weil es geht ja auch so ein bisschen, wurde ja gesagt, die Prämisse von Doomsday, die ist ja sehr vage bisher, aber wir wissen, dass es Sam Wilsons Job sein wird, die neuen Avengers so richtig zu etablieren. Ja. Und da dachte ich mir, macht er das, indem er die anderen Avengers einfach verklagt? So, das ist ja Next Level geil. So. Und das ist eine Sache, die ich auch nicht verstanden habe. Ich wollte die nicht so krass in meinem Review-Video etablieren, weil das so spoilerfrei war. Aber dieser Film haut die ganze Zeit raus, es gibt keine Avengers mehr. Sie helfen nicht mehr. Und meine erste Frage war, aber warum? Also, waren nicht im Endgame in diesem finalen Battle gefühlt 20.000 Avengers da am Start? So, die alle gehört haben auf dem Satz von Steve, Avengers Assemble, ist nicht, keine Ahnung, auf der Erde immer noch Spider-Man, Doctor Strange, The Incredible Hulk, gibt's nicht noch Thor? Und es sind nur ein paar, die ich gerade nenne, weißt du?
Man kann auch das abtun mit, die sind ja gerade kein Team. Ja, aber ihr tut alle so, als wären die alle tot. Als könnte man die nicht an den Tisch setzen.
Ja, ja, aber das Problem ist, in Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, der ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen dem und diesem Film spielen soll. Aber ich schätze mal nicht so viel. Ich schätze mal vielleicht ein Jahr. Marvel-Kontinuität, weil das spielt halt auch nach Endgame und bla 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 und es spielt nach Falcon and the Winter Soldier und nach Hawkeye. Okay, und da geht Stephen Strange zu Wanda und sagt, was ich brauche, ist ein Avenger. Und sie sagt, there are other Avengers. Und dann sagt er, ja, ich könnte mir Ant-Man holen und Spider-Man oder Hawkeye. Ich so, also hast du gerade 4 Avenger-Namen genannt. Und du bist auch noch einer. Das sind 5. Wieso gibt's euch jetzt nicht? Also, weißt du, ich meine, also Wanda, ja, die hat einen Stein auf den Kopf gekriegt, so Cersei-Style, verstehe ich. Aber, aber was ist mit dem Rest? So, und ich finde, bei aller Liebe, das war ja etwas, was eh immer, schwierig war von der Narrativen des MCUs. Was ich damit meine, ist von dem Zeitpunkt an, wo die Avengers das erste Mal zusammengekommen sind. Ja, das war 2012. Und ich dachte ja damals, ich war auch krass naiv, ich dachte, das ist das Ende des MCUs. Ich weiß, ich war bei 2012 drin und ich dachte, ach, das ist das Finale. Ist ja eine coole Filmreihe. So naiv war ich, ja.
Echt?
Und dann ich weiß. Und dann gucke ich Iron Man 3 und Tony Starks Villa wird zerbombt. Und er wird sogar für tot erklärt. Und mein erster Gedanke war, wo sind die Avengers? Aber dann sehe ich Mark Ruffalo in der Post-Credits-Scene, dass er mit Tony quatscht. Aber Bock, ihm zu helfen, hatte er nicht. Okay, aber für den Gag war er da. Und es war so immer so ein Problem, dass es immer gab in diesen Filmen. Weil Thor 2, es ist auf der Erde und da ist so ein Dunkelelf. Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Und so Captain America The Winter Soldier, diese komplette Hydra-Kacke übernimmt jetzt S.H.I.E.L.D. und es ist eine Riesengefahr mit Massenvernichtungswaffen. Wo sind die anderen? So, die kommen erst, wenn es darum geht, wieder Lokis Stab zu suchen in Avengers Age of Ultron. Aber es hieß ja trotzdem, in dem Film war es so, die sind noch da draußen und wir sind immer noch die Avengers. Das heißt, man hat es einfach passend nie adressiert, wenn es gerade nicht zum Plot gepasst hat. Aber dieser Film adressiert es auf einmal, aber dann hätte er diese Frage auch immer stellen müssen, in jedem Solo-Film von jedem Charakter, in dem nie ausgeholfen wurde. Weil es stellt sich heraus, die Avengers sind eigentlich egoistische Arschlöcher, so, weil die helfen ihren Freunden gar nicht, wenn die zerbombt werden. Verstehst du das?
Ja, nee, ich verstehe das schon. Ich nehme das nur nicht so ernst, weil das MCU nimmt sich auch nicht ernst genug dafür für mich. Aber du hast absolut recht. Also in der Kontinuität ergibt das keinen Sinn und es ist halt einfach blood convenient, machen wir uns nichts vor. Das ist der wahre Grund. Man könnte jetzt auch 1000 Lore-Videos machen und sich Gedanken machen, ja, was haben denn die anderen in der Zeit bloß gemacht? Aber das ist halt das Problem, wenn in jedem Film eine Bedrohung für die ganze Welt verhandelt wird.
Oder Universum gleich. Dann ergibt
das keinen Sinn. Oder fürs Universum gleich. Selbst in Guardians of the Galaxy Volume 2. Ich liebe den Film, aber es interessiert doch nie wieder jemand, dass das ganze Universum beinahe zerstört worden wäre.
Aber hier muss ich auch wieder eine Lanze für Guardians brechen. Die Guardians kannten die Avengers nicht. Die Guardians waren nicht auf der Erde. Das war irgendwo meilenweit weg. Und da hat's für mich Sinn. Da habe ich nie gefragt, wo ist Tony und so. Weil Tony hat das ja eh nie mitgekriegt.
Nicht dort, aber das passiert ja auf der Erde auch. Auf der Erde passieren ganz viele schlimme Dinge. Und du siehst keinen einzigen Held auch nur irgendwie ein Kind retten. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Insofern fühlt sich das alles immer so ein bisschen losgelöst von anderen Sachen an, bis die Team-Ups kommen. Jetzt hast du hier aber einen Film, der so ein bisschen Team-Up-Vorbereitung macht für alles andere. Und zwar ein bisschen überraschend, das gebe ich zu. Ich meine, für mich war die ganze Zeit im Film klar, okay, das Sternchen steht jetzt nur dafür, dass ihr nicht nach General Thunderbolt Ross benannt seid auf einmal, sondern nach der Jugendmannschaft von Yelena. Was ich eigentlich einen ganz netten Dings finde. Aber mit dem Ende bedeutet der Stern natürlich, dass es eigentlich die New Avengers sind. Und auch den Gag mag ich schon irgendwie. Ich mag auch dieses Voraussehende, dass man weiß, dieses B-Avengers, wie sie es ja sich selbst dann nennen, quasi in den Credits, dass es genau das ist, was dann die Leute umtreiben wird, sind es die richtigen Avengers oder nicht. Ich find's gleichzeitig vielleicht sogar ein Tick zu ballsy, weil dafür finde ich den Film wieder nicht gut genug. Weißt du, woran mich das erinnert? Es erinnert mich zwangsweise an das DCEU von Zack Snyder. Als würde man das Pferd von der falschen Seite aufzäumen. Wir haben schon die ganzen Helden im Universum. Klar, die wurden hier teilweise richtig etabliert mit dem einen oder anderen Film. Aber all diese Helden hier sind Nebenfiguren in den anderen Filmen gewesen. Die waren alle Nebenfiguren. Selbst Yelena war eine Nebenfigur. Selbst der Winter Soldier war höchstens mal der Antagonist, wenn es um die Größe der Figur geht. Oder eine Nebenfigur im Civil War. Quasi fast schon der MacGuffin des Films. Weil er der Grund immer für alles ist und er wird nur hin und her geschoben. Er ist nicht wirklich der Protagonist. All diese Figuren sind Nebenfiguren. Und die sind jetzt auf einmal die Figuren des MCU. Und das wirkt dann so von der falschen Seite aufgezäumt wie bei Zack Snyder. Auf einmal hast du da einen Cyborg stehen und sollst irgendwas für den fühlen. Und das fällt mir halt schwer.
Das ist ein passender Vergleich, das gebe ich dir. Das ist ein sehr passender Vergleich. Ja. Weil da muss ich für Zack Snyder eine Lanze brechen, weil selbst Leute, die Filme nicht gesehen haben und so weiter und so fort, und das ist halt deren erster Film, Charaktere wie Batman, Superman, Wonder Woman und Aquaman kennt man in der Popkultur und Flash. Diese Figuren hier, die kennt man nicht in der Popkultur. Weißt du, Zack Snyder war da auch so ein bisschen, komm, ihr kennt die. So, diese Figuren, vielleicht kennt ihr Cyborg nicht, aber ihr kennt 100% Superman, ihr kennt 100% Batman und The Flash wahrscheinlich auch und Wonder Woman und Aquaman. Und das tun halt auch die meisten. Gut, ich denke, es wird immer noch Leute geben, die da nicht so krass drin sind, dass wenn ich den frage, wer ist Aquamans Hauptschurke in den Comics, dann werden die wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht sicher, keine Ahnung, der Fisch aus Ariel, keine Ahnung, aber die werden, wenn ich Aquaman in den Raum werfe, werden wahrscheinlich 7 von 10 Leuten wissen, wer das ist und dass es ihn gibt. Ja, wenn ich aber jetzt in den Raum gehe und Red Guardian sage, wie viele wissen, wer das ist? Weißt du, wenn ich in den Raum gehe, dann ist es so wirklich wie beim ersten Guardian, so, weißt du? Und das ist halt auch das Komische, dass das jetzt die Avengers sind. Finde ich ein bisschen seltsam. Ich finde es auch seltsam, dass diese Contessa, die ist ja auch so ein Spiegelbild zu Viola Davis, Amanda Waller, okay? Und was ich nicht verstehe in diesem Film, es ist Bucky Barnes' Aufgabe. Erstens, Bucky Barnes ist ein Congressman. Das wurde uns verraten seit Captain America 4.
Ja.
Wie er das geschafft hat, als gesuchter Terrorist zum Congressman zu werden, keine Ahnung. Fuck, keine Ahnung, okay? Aber er hat es geschafft und sein Ziel ist es, und es ist so sein Hauptziel, ist der einzige Grund, warum er diese Thunderbolts überhaupt holt. Weil wir dürfen nicht vergessen, er hält die gefangen. Er überfällt deren Wagen, fesselt die alle und sagt, wir schnappen die uns, die ist böse. Und dann sagt sie, ey, Dicker, du bist jetzt ein Avenger. Und er, oh, wirklich? Ja, geil, aber ich auch für dich. Und dann ist
dieser Throne. Vielleicht bestechlicher Congressman, vielleicht wieder doch zu realistisch.
Ja, und dann sagt Yelena, flüstert ihr ins Ohr, du gehörst jetzt uns. Und ich so, ja toll, aber sie lebt in Saus und Braus und darf halt nicht mehr kriminelle Sachen tun. Aber wäre es nicht trotzdem gerechter, wenn sie im Gefängnis sitzen würde oder so?
Aber witzig, dass du einen Viola Davis ansprichst, weil der Vergleich ist natürlich da. Und ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden. Beide sind zwar diese mächtigen Frauenfiguren, die immer glauben, mehr zu wissen als alle anderen, besser vorbereitet sind, einen Plan im Sack haben und bereit sind, Spuren zu vernichten, koste es, was es wolle. Der Unterschied zu Amanda Waller ist, Amanda Waller ist halt wirklich kompetent. Weil Amanda Waller kennt alle und weiß alles. Und wie heißt jetzt noch mal Valentina?
Valentina Allegra Contessa Tvayumach, keine Ahnung.
Defense.
Das übrigens oder? An alle russischen Zuschauer, habe ich gerade nicht gesagt.
Wie was?
Ich habe noch was hinzugefügt.
Ach so, okay, das habe ich nicht, okay.
Ich habe gesagt Valentina, Allegra, Contessa und dann habe ich gesagt Tvayumat. Und Tvayumat heißt deine Mutter. So.
Wow. Ja. Defense war es, glaube ich, ne? Weil da gibt es ja einen Gag drüber. Und pass auf, sie erkennt ja nicht den Red Guardian, was erstmal einer der größeren Gags war im Film, dieser Old Santa-Gag. Ich konnte übrigens auch deswegen nicht drüber lachen, weil der schon im Trailer war, so wie alle besten Gags in dem Film im Trailer waren. Ich kannte den leider schon und der war nicht gut genug, dass man beim zweiten oder dritten Mal drüber lacht. Der war aber nett, weil viele Gags im Film sind zum Schmunzeln. Aber ich bin trotzdem ins Grübeln gekommen, weil ich mir dachte, wie kann denn die CIA-Chefin MCU Viola Davis, wie kann sie denn nicht wissen, dass da der größte Held der Sowjetunion vor ihr steht? Das Äquivalent zu Captain America. Den muss sie doch kennen. Es ist doch egal, ob du ein abgehalfterter Limousinenfahrer in dieser Welt ist. Du weißt, wer das ist. So wie du weißt, wer der erste russische Kosmonaut im Weltraum war.
Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Viola Davis in beiden Suicide Squad Filmen übrigens. Und da so, muss man sogar eine Lanze brechen für den David Ayer Film.
Ja.
War eine sehr bedrohliche, manipulative Präsenz, die entweder dich manipuliert hat, ohne dass du es merkst. Mhm. Das hat sie im Falle gemacht von Rick Flagg. So nach dem Motto, du bist doch mein Top Guy.
Mhm.
Ja. Oder sehr offensichtlich dich manipuliert, indem sie dir ganz klar zeigt, was sie dir antun wird, wenn du nicht ihrem Befehl folgst. Ja? Das heißt, sie war schon von Anfang an eine Antagonistin, aber sie war so eine Hürde, an die du sehr schwer rankommst, weißt du? Weil sie halt auch von allen Institutionen geschützt wirst. Contessa hingegen ist ein Cartoon, benimmt sich wie ein Cartoon den ganzen Film über und die ganze Präsenz gegenüber im MCU benimmt sich wie ein Cartoon. Bucky Barnes ist der Einzige, der jetzt anscheinend nur eine politische Karriere begonnen hat, um sie zu kriegen. Und dann sagt er, aber jetzt arbeite ich für dich. Ich so, what? Aber wie? Also, und da muss ich auch sagen, je länger ich darüber nachdenke, und ich mag den Film, ich finde den nett, aber jetzt, wo ich allein über diese paar Sachen nachdenke, fallen schon große Elemente auseinander. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Weil bei Viola Davis, es macht total Sinn, dass sich der Suicide Squad, in James Gunn's The Suicide Squad, ja, gehen die ja am Ende trotzdem einen Deal mit dem Teufel.
The Suicide Squad, Entschuldigung, ja.
In The Suicide Squad gehen die ja am Ende trotzdem einen Deal mit dem Teufel ein mit ihr. Das bedeutet, sie haben dieses Colto Maltese gerettet, obwohl sie das nicht sollten, haben aber die Aufnahmen von Peacemaker und sagen, wir haben schmutzige Wäsche von dir, du lässt uns jetzt gehen und das war's. Aber sie haben jetzt nicht die Möglichkeit, sie zu stürzen. Haben sie, aber dann gehen sie zurück in den Knast, weil sie sind Schwerverbrecher. Das heißt, sie brauchen ihre Unterschrift. Und deswegen ist es ja so ein halb-Happy End. Mhm. Sie wird weitermachen, was sie immer macht. Mhm. Aber die Bad Guys haben jetzt eine Chance auf ein zweites Leben. Und das ist der Kompromiss, den sie eingeht. Das sagt sogar Idris Elba wortwörtlich am Ende. Also ich bin auch nicht glücklich damit. Mhm. Aber komm, es war der beste Kompromiss. Ja? Mhm. Aber hier, sie hat doch gar nichts gegen die in der Hand. Weißt du, sie hat nichts gegen die in der Hand. Die haben alles gegen sie in der Hand. Hm. Und trotzdem behält man sie irgendwie noch da. Ja. Und das muss ich jetzt sagen. Und ich und erneut, wenn jetzt jemand sagt, Eve, du Hater, dann will ich wirklich aber eine Nachricht substanzvoll haben. Was ist die Erklärung dafür, dass sie die nicht in den Knast gesteckt haben? Was ist die Erklärung dafür? Selbst wenn sie den Titel annehmen, The New Avengers, selbst wenn sie das sein wollen aus dem Nichts, okay. Aber warum die noch irgendwie in der Nähe von ihnen zu haben, weil Spoiler-Alarm, und wir sind schon im Spoiler-Part, nicht nur ist sie korrupt, schlimm, probiert ihre Spuren zu vertuschen, ähnlich wie Viola Davis und Colter Mortiz, aber sie probiert in diesem Film nicht einmal, nicht zweimal, dreimal die alle umzubringen. Mhm. Die hätte ich jetzt nicht so bei mir. Stell dir vor, du schläfst ein im Avengers Tower und dann ist da irgendein Raum, der genau auf deine Schwachstelle angepasst ist und der macht dich fertig.
Aber das meine ich ja. Weißt du, es gibt keine echte Anspannung, weil es gibt keine echte Gefahr. Alle versuchen, sich umzubringen, niemand stirbt. Die einzige Figur, die stirbt, ist die, bei der es alle wussten, der Slipknot des MCU, Olga Kurylenko als Taskmaster. Und ich fand es sogar besonders schlimm in diesem Film, besonders schlimm, weil sie zeigt ihr Gesicht, damit sie mehr Geld kriegt, mehr für den vollen Kühlschrank. Oder eigentlich ist sie ja, da kann sie ja nichts für, dass sie ja unterangestellt ist. Aber sie zeigt ihr Gesicht. Es ist offensichtlich per CGI auf ein Stunt-Double drauf gemacht. Und sie sagt auch noch, ich hab's mir extra aufgeschrieben, hoffentlich habe ich es richtig aufgeschrieben, I'm not here for you. Das ist das Einzige, was sie sagt. I'm not here for you. Und ich so, okay, wie sehr willst du mir noch ins Gesicht sagen, dass du nicht hier bist in diesem Film?
Ich muss aber auch sagen, ich weigere mich, ich bin ganz froh trotzdem, dass die rausgekillt wurde, weil da weigere ich mich, die anzuerkennen als Taskmaster, weil die so krass nichts mit der Figur zu tun hat. Also noch weiter von der Figur The Taskmaster kann man sich nicht entfernen, als das, was sich Black Widow erlaubt hat. Und es geht gar nicht um den Gender Swap. So. Es geht darum, dass der Taskmaster in Black Widow eine Marionette ist, ohne eigenen Willen, ja, und ein Silent Killer. Der Taskmaster ist dafür bekannt, nicht die Fresse zu halten, ja, und es ist so gar nicht, weißt du, es ist so absolut null der Charakter, also gar nichts, ja, und selbst dann, am Ende von Black Widow, hat der Taskmaster, diese merkwürdige Version davon, geheult. Und hatte doch diesen Moment mit Black Widow, wir waren beides nur Opfer und bla bla bla, von hier Harvey Weinstinovich. Das war doch im Grunde genommen Harvey Weinstinovich. Sind wir uns doch ehrlich? Ja, das war ja ganz klar so ein Harvey Weinstein, ja, aber Ray Winstone sollte ein ganz klarer Harvey Weinstein Insert sein.
Ja.
Das war offensichtlicher geht's nicht. Ja, und am Ende des Tages, das fand ich ja auch bei Black Widow, da fand ich die Moral ein bisschen komisch, und zwar Scarlett Johansson bringt ja halt auch zig unschuldige Leute in dem Film um, ja, und ihre ganze Familie bringt alle Leute um, aber solange du eine Frau bist, ist das okay in dem Film. Und dann hattest du eh nie Verantwortung für deine Taten. Und jetzt ist diese Taskmaster-Lady raus aus diesem Bann. Und das Erste, was sie macht, ist wieder Menschen umbringen. Ich so, hä? War das nicht the point von Black Widow, dass du am Ende heulst und sagst, ich bin frei aus dem Bann, ich kann jetzt endlich ein freies Leben fühlen? Haha, Motherfucker, verarscht.
Ja, der Film braucht es aber auch als Entschuldigung dafür, sie rauszuschreiben wieder. Weil sie schieben das ja dann immer vor. Ach, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, die war eine Massenmörderin. Sind ja alle übrigens. Also selbst auch Bucky, wenn er sich an nichts erinnern kann, er muss ja trotzdem eigentlich ein schlechtes Gewissen deswegen haben. Ihr seid alle Mörder.
Der Einzige, der kein Massenmörder ist, dem aber vorgeworfen wird, einen Unschuldigen exekutiert zu haben, ist US Agent. Okay. Und da habe ich genauso reagiert wie er. Definier unschuldig. Der Typ hat seinen besten Freund zu Tode gefoltert vor seinen Augen. Ich war da immer Team John Walker. Diese Flag Smasher, das waren die schlimmsten Terroristen auf der Welt.
Ja, aber er hat ja trotzdem einen umgebracht ohne Gerichtsprozess. Und das ist nicht,
das stimmt.
Das ist nicht einem Captain America würdig. Und auch da frage ich mich wieder, wie kann er denn sofort das neue Posterchild für die New Avengers sein?
Ja, und ich frag mich halt auch, weißt du, das ist der Punkt, wo sie die Grenze anscheinend ziehen und sagen, das war zu schlimm. Du hast diesen einen Terroristen umgebracht ohne Prozess. Soll Tony Stark sagen, hold my beer? Obadiah Stane hat er im ersten Film direkt gekillt. Da gibt's sogar so einen geilen Gag von, kennst du Superhero Café von How It Should Have Ended? Das ist so Superman und Batman mit Tony Stark. Ja. Und dann, so what did you do to the bad guy? Well, I just killed him. You killed him? Yeah, it was cool. And then I told the world I'm Iron Man. Isn't that great? und dann denkst du so zurück an alle Bad Guys im MCU fast. Die werden immer getötet. Immer. Weißt du, die werden immer umgebracht. Aber dieser eine Terrorist, das ist so der Hügel, auf dem man sterben will. Das war unschön, weil wir es inszenieren, als wäre es Polizeigewalt.
Ja, nee, weil vor allem die Kameras drauf gerichtet sind. Das ist ja ein Unterschied. Also Tony Stark hat nicht,
ja, aber jeder wusste, dass Tony
der wehrlos auf dem Boden lag, während lauter Handykameras mitgefilmt haben. Das ist halt ein Unterschied.
Ja, aber er hat ihn umgebracht. Mhm. Und dann wusste niemand, dass er Iron Man ist. Und eigentlich, nachdem er bei der Pressekonferenz sagt, I am Iron Man, müssen direkt die Polizisten kommen. Okay, klack. Okay. Ja. Weißt du so? Eigentlich müsste das ja genauso passieren.
Man hätte auch im Nachhinein sagen können, okay, dann hast du also ein fremdes Land angegriffen und da Soldaten umgebracht.
Genau.
Dass die Soldaten gerade im Dorf unschuldige Zivilisten umgebracht haben, ist nicht der Punkt dann für dieses Land, in dem das passiert ist.
Ja, aber wer der Logik von Falcon and the Winter Soldier folgt, das ist wirklich verwerflich, sich in ein anderes Land einzumischen und Grenzen zu überschreiten. Es sei denn, du kommst aus Wakanda, dann darfst du alles. So, das war die Message von Falcon and the Winter Soldier. Weil da war dieser John Walker, der sagt, weißt du, ich finde es halt so krass, wenn du diese Serie guckst, die ist halt so scheiße geschrieben, aber die will halt auch so manipulativ sein. Die will dir die ganze Zeit sagen, John Walker ist ein Monster. Was macht ihn so monströs? Er ist ein guter Ehemann, er hat selbstlos für sein Land gekämpft, er hat den Captain America Mantle angenommen, als Sam ihn nicht wollte. Ja? Warte, aber es geht auch weiter. Er hat Bucky und Sam Hilfe angeboten, dieser Bastard. Ja? Und dann hat er ja nur mit einem Arrestbefehl von Interpol internationale Terroristen gesucht und dann sagen die New Monster und dann kommen diese Dolomilage-glatzköpfigen Ladies und sagen, our restrictions are where we ever say they are. Und alle, woo, Slay Queen! Und ich, was? Weißt du, was? Naja,
du hast ja einen Punkt. Also ich glaube, was mir wichtiger ist, es ist eine gewisse Doppelmoral. Und das ist halt für mich unerträglich. Gar nicht so sehr die Konsequenzen innerhalb des Universums, weil die sind alle selbstgefällig und dass es nicht alles durchdacht ist und dass nicht alle über alle Menschen gleich gerichtet wird, sowohl im echten Leben als auch in diesem Universum, ist jetzt für mich keine Überraschung. Aber trotzdem ist da eine gewisse Doppelmoral, die vorgelebt wird vom MCU, die man hier und da durchaus hinterfragen könnte. Und man hat auch ein bisschen die Chance verpasst, sie hier zu hinterfragen. Und das mag mich vielleicht auch minimal tangieren in dem Film, aber jetzt nicht so krass.
Die Moral ist ja eh schon bei Marvel seit einer gewissen Zeit ein bisschen komisch. Also es hat angefangen mit den Flag Smashers, aber es war eigentlich schon so bei Wanda. Weil ich fand das ja gut von Sam Raimi, dass er all in gegangen ist und gesagt hat, Wanda ist böse.
Ja, und dann ist genau das, was wieder kontrovers ist, weil, oh mein Gott, die Figur, die ich so toll finde, kann doch nicht böse sein. Aber hey, Moment mal, hast du nicht hingeschaut bei WandaVision?
Ja, aber bei WandaVision sagt ja diese Monica Rambeau, die by the way, eine lahmere Superhelden-Origin-Story gibt es auf der Welt nicht, als ich bin durch ein Tor gelaufen. So. Und die sagt dann zu ihr, they will never know what you sacrificed for them. Ich so, oh, die müssen aber dankbar sein, dass du die jetzt einfach monatelang gefoltert hast, mental und gequält hast und dich dann irgendwann entschieden hast, vielleicht ist das nicht ganz so cool. So, du bist ja wirklich Jesus. Und also das, dieser Satz, jedes Mal, wenn ich den höre, und ich mag WandaVision, aber wenn ich den höre, kriege ich Hämorrhoiden. Ne? Ich hab, deswegen gucke ich auch WandaVision nicht mehr, weil sonst kann ich nicht sitzen mit ihrem Podcast, weil ich habe Hämorrhoiden sonst. So. Ja, ja.
Gut, dass wir es geklärt haben. Es gibt auch eine Post-Credit-Szene, über die wir reden müssen. Ich glaube, dann können wir so abschließen. Weil diese Post-Credit-Szene hat mich geradezu geärgert. Während Leute noch überrascht waren. Ich so, habt ihr nicht den Trailer gesehen von vor 2 Monaten?
Ich glaube, wir sollten noch ganz kurz Bob erwähnen und dass er
Sandy ist. Ach so, ja, stimmt. Bob passt übrigens auch ganz gut in deine Erzählung rein, finde ich, dass er nicht nachvollziehbar ist. Klar, er hat ein psychisches Problem, aber, und das ist auch nicht super nachvollziehbar, das ist nicht immer visualisierbar von dem Film, aber es wird halt ganz grob nur verhandelt. Anscheinend kann man psychische Probleme damit lindern, dass man im Traum alle kaputt schlägt. Man muss nur alle zu Brei schlagen, dann ist es wenigstens ein bisschen besser. Das fand ich schon eine merkwürdige Entscheidung. Aber auch im Hier und Jetzt als Sentry-Bob, dass er sich überhaupt so von 0 auf 100 zu Valentina bekennt. Das war wirklich auch so out of character. Ich bin
da, er wurde zu Homelander.
Ja.
Also er war einfach Homelander für 5 Minuten.
Mit den gefärbten Haaren, ja.
So krass. Aber ich muss sagen, die Szene fand ich geil. Also die Szene, die wo er die wirklich, ja, wo er die links und rechts fertig macht. Und was ich an dieser Szene richtig geil finde, und das ist etwas, worin Marvel normalerweise richtig schlecht ist, und das war bisher nur gut in Joss Whedons Film und in James Gunns Film. Sonst im Rest
des Gesamten. Darf ich raten,
was? Ja, bitte.
Dass jeder seine Fähigkeiten toll einsetzt in der richtigen Actionsequenz.
Nein, nicht mal das, sondern was anderes. Etwas Cinematografisches tatsächlich. Es hat nur Joss Whedon und es hat nur James Gunn hingekriegt.
Ist die Kampfszene ohne Schnitt ist?
Das auch nicht, weil das
ist. Fuck, aber was ist denn noch?
Und zwar, das ist etwas, was Leute aus dem Animationsbereich normalerweise richtig gut machen. Und das ist der letzte Hinweis, den ich dir gebe, bevor ich es enthülle. Das ist mir nämlich richtig aufgefallen. Und das war für mich deswegen eine der stärkeren Szenen des MCUs seit locker 10, 15 Jahren. So weit würde ich gehen. Weil das können nur Joss Whedon und James Gunn. Nur die haben das so drauf im MCU gehabt zumindest.
Was denn?
Dass nicht nur das, was im Vordergrund passiert, sondern auch das, was im Hintergrund im Bild passiert, wirklich schlüssig ist, geil ist und sehr viel passiert in einer totalen, aber auch im Hintergrund. Was ich damit meine ist, er schmeißt diesen einen Charakter weg und im Hintergrund probiert jemand einen Angriff und der fliegt dann auch Meilen weg und so weiter und so fort. Das sind so diese kleinen Details, die diese Szene so toll machen und die auch wirklich zeigen, wie seine Fähigkeiten funktionieren, auf eine Art und Weise, dass ich sage, hier hat jemand richtig geil gestoryboardet. Hier hat jemand richtig geil, also diese Szene hat mich ja umgehauen, muss ich sagen. Ja. Und gar nicht, weil, der ist krass, sondern da gab es diese Szene, wo er Ghost festhält und nur im Hintergrund siehst du, dass Red Guardian auf ihn losrennt und der wird so weggeschubst. Und das ist etwas, das siehst du sonst nicht. Das siehst du nicht mal bei Thanos und so weiter. Weil wenn du dort diese großen Materialschlachten hast mit diesen ganzen Außerirdischen, hast du gefühlt ein Stock-Footage-Alien und ein Stock-Footage-Wakanda-Krieger und die machen Peng, Peng. Und, also du achtest halt nicht drauf, weil du bist gerade gefesselt, was Tony macht und so weiter. Aber hier ist es so, dass selbst wenn du nicht auf das geguckt hast, wo die Kamera voll draufgehalten hast, sondern auf den Hintergrund, da ist wirklich was passiert.
Ja, aber dann finde ich, dass ich genau richtig geraten habe, weil ein guter One-Take macht das ja aus. Dass der Hintergrund auch dazu gehört, dass der mitgedacht ist, dass der gut geplant ist, das ist ja die Kampfszene. Und dass hier auch die Fähigkeiten schön eingesetzt werden und sich ergänzen, weil sie so ein Teamgefühl geben, wie wir seit Avengers und oder Guardians of the Galaxy, besonders jetzt im dritten Teil, nicht mehr gesehen haben. Und eigentlich habe ich genau richtig geraten.
Ja, aber es ginge für mich vor allem so, was im Hintergrund passiert. Zum Beispiel richtig gute Animationsserien, das musst du ja gerade wissen bei Rick and Morty, was da so alles im Hintergrund teilweise passiert, weißt du?
Ja. Es ist mir sogar eine Sache zu viel passiert, sorry. Es ist mir eine Sache zu viel passiert, das im wahrsten Sinne des Wortes Foreshadowing, weil du hast in der allerersten Szene, weißt du noch, Jelena redet mit dem Wissenschaftler und du siehst in der Unschärfe im Hintergrund die bösen toten Schatten.
Ja, ja.
Das ist ja die ganze Zeit an für sich irgendwie lustig, das Foreshadowing. Aber in Kombination mit dem Marketing hatte ich dann schon die ganze Handlung im Kopf so gefühlt.
Ja, und dieser The Void sieht aus, weißt du, woran ich denken musste? Ich musste an Legend of Zelda denken. Dass es gibt dann Link und es gibt Shadow Link.
Wegen den leuchtenden Augen, ja, okay, ja.
Ja, Aber ja, auf jeden Fall, jetzt können wir über Post-Credit-Szene reden, weil sonst geben die Charaktere ja jetzt nicht mehr so viel her. Ghost ist halt da. So, die ist wirklich da.
Und aber fertig. Bob ist auch ein bisschen dabei. Und ich schreibe es ja auch so. The New Avengers and Bob will return.
Ja,
haben einige gedacht, hahaha. Aber ich dachte mir so, ja, so fühlt sich aber auch an.
Aber das ergibt für mich sogar Sinn, weil er nicht The Sentry sein will, weil da ist eine Fallhöhe gegeben, weil er ist eigentlich, es ist so ein bisschen back to the basics. Bruce Banner war Teil der Avengers im ersten Film und nicht The Incredible Hulk, weil er wusste, wenn er das rauslässt, ist er vielleicht eine Gefahr für alle, inklusive das Team. Und deswegen finde ich es cool, dass die jetzt nur diesen Bob haben, weil wenn er zu Sentry wird, kann er auch The Void wieder loslassen und das kann sehr gefährlich werden, weißt du? Das finde ich cool. Deswegen.
Ja, ich finde ihn in der Anlage so cool, so wie ich so vieles in dem Film in Anlage gut finde. Und es ist im Trailer, dass auch dieses Foreshadowing wieder, im Trailer, dass du die Schatten siehst und so und auch wie sie es vorher gesagt haben. Sie haben es ja erzählt, sie haben sich inspirieren lassen von diesen Schatten, die bei dem Atombombenabwurf in Hiroshima übrig geblieben sind von den Menschen. Sie haben sich davon beeinflussen lassen beim Design. Und das lässt sich auch leicht schlucken, schon damals, als das im Trailer zum ersten Mal passiert ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, in Kombination mit wer alles da deswegen stirbt, saß ich jetzt echt nur noch im Kino, okay, alle Menschen kommen wieder. Das hat überhaupt nichts bedeuten. Das ist der zweite Snap, aber nur, dass es diesmal sofort wenigstens auflöst. Und es hat für mich jede Bedeutung verloren, was da passiert. Ich habe dann auch wirklich mir gedacht, okay, jetzt kommt bestimmt irgendeine komische Albtraumsequenz. Ich habe nicht für eine Millisekunde gedacht, dass Jelena tot ist. Warum sollte ich das? Jetzt kommt bestimmt eine komische Albtraumsequenz. Dann schafft sie es mit Zulabern, mit Zureden, schafft sie es, ihn auf die gute Seite zurückzuholen und das Problem ist erledigt. Dass da noch dem Albtraum in die Fresse gehauen wird, gut, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, weil das zu albern ist, aber ja.
So aber das Hühnchen war geil.
Was da für Sinn ergibt das? Also, ist das Kind von einem Huhn gequält worden, oder was? Also, von einem Typen, der ein Schild hochhält, aber ein Kostüm ist.
Nee, das war ein Albtraum, den er hatte auf Meth, weil er war doch ein Meth-Addict. Und da ist ihm dieser Typ im Hähnchen-Outfit zu nah gekommen, weil er Meth, deswegen meint er, deswegen schreit er ja sogar, I was on Meth.
Ich war bei der Meth-Szene tatsächlich auf der Toilette.
Ach so, ja.
Die fing gerade an, habe ich gedacht, okay, die reden jetzt für mich. Ich habe da wirklich keinen Bock drauf, ich gehe jetzt auf Toilette. Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe, seit einer halben Stunde. Dann bin ich aufs Klo gegangen.
Ein Lob muss ich übrigens diesem Film auch geben, den ich sehr wenig Hollywood-Produktionen in letzter Zeit gebe. Und zwar, das Russische in dem Film ist mega gut.
Echt? Also auch mega. Von Florence Pugh und der, wie heißt er nochmal?
David Harbour, die sprechen David ja nicht Harbour. Russisch. Die sprechen ja nicht, die sprechen nur mit Akzenten. Ah, okay. Aber Florence Pugh, russischer Akzent, ist ja sowieso geisteskrank gut. Also muss man sagen, sie macht das Hammer. Ja. Seiner ist ein bisschen überspitzt, aber auch nicht schlecht. Aber auch nicht, wirklich nicht schlecht. Aber die Szene mit den zwei Mädels, dieser wiederkehrende Traum.
Ja, ja.
Das waren russische Mädels, sag ich dir.
Ja.
Also das waren wirklich russische Mädels. Und das sage ich dir als jemand, ich mache ja gerade den Mission Impossible Rewatch und ich habe Ghost Protocol gesehen. Und der Film fängt ja an, dass Ethan Hunt diesen Bogdan aus dem Knast holt. Und Bogdan soll ein Russe sein. Und Ethan, also Tom Cruise, spricht besser Russisch als er. Weil einfach das Wort Sichas, das heißt jetzt, ja. Und dann sagt Bogdan, Sichas? Und dann sagt Ethan, da, Sichas. Und ihr betont das gleiche Wort unterschiedlich. Der eine falsch, der andere richtig, aber der Russe betont es falsch. So, ist euch schon klar, so. Ne? Naja, auf jeden Fall kommen wir zur Post-Credit-Scene. Die eine ist halt der Gag. Die ist die, wo Nothing's Gonna Stop Us Now gespielt wird im Supermarkt.
Ach so.
Wo Red Guardian die Cornflakes-Packung zeigt, wo er jetzt drauf ist und einfach Leute belästigt im Supermarkt, was ich schon irgendwo nett fand. So, ich fand es irgendwie lustig, dass der so aufdringlich im Supermarkt.
David Harbour ist ja auch wirklich einer der Lichtblicke wieder in dem Film. Ja, also generell, ich mag ja den Cast, aber ich mag, wenn die Leute in einem Raum sind und das liegt auch an David Harbour.
Ja. Und aber die andere Szene ist, die sind jetzt halt die Avengers, werden angezeigt von Sam Wilson. Darüber haben wir schon geredet. Das ist so lustig, dass das passiert ist. Und dann haben sie irgendwie eine Entwicklung from outer space. Und dann gibt es natürlich einen dimensionsübergreifenden Event, Multiverse. Und damit ist deine Theorie jetzt schon bestätigt, dass die Fantastic Four im Fantastic Four Film in einer anderen, in einem anderen Universum spielen. Was auch erklärt, dass der Silver Surfer nicht Norman Reed ist, sondern der weibliche Silver Surfer, ist ja eigentlich schon ein Indiz dafür. Und dass Robert Downey Jr. in dieser Welt Doomsday ist. Nicht Doomsday, Dr. Doom, Entschuldigung. Ja. Aber ja, wir sehen dann, dass etwas den unser Universum Orbit erreicht, und das ist das Spaceship der Fantastic Four.
Ja. Ich würde aber nur 50% sagen, dass ich richtig lag. Ich habe das, glaube ich, in einem Potpourri, als wir den Fantastic Four Trailer geredet haben, habe ich das gedroppt. Ich glaube, dass eher die ganz populäre Fantheorie richtig liegt, dass der Film damit ausgeht, dass sie im anderen Universum landen. Ich hatte die kühne Behauptung, die ich aber nach dem neuesten Trailer nicht mehr glaube, dass der Film die Eier hat, nach dem ersten Drittel schon in das andere Universum überzutreten. Aber das haben sie, ich glaube nicht, dass es so ist. Und ich finde es sogar viel zu viel, dass der Film das hier schon verrät. Ja, es soll neugierig machen. Ja, sie brauchen das Marketing. Sie müssen gerade von Film zu Film wieder denken. Weißt du, Brave New World teasert, warte mal, doch? Nee. Ja, doch, das Multiversumsschüssel wieder an, und auch hier die Thunderbolts in dem Auftritt von Bucky. Hier werden dann die Fantastic Four nochmal angeteasert. Es ist alles super wichtig gerade, damit die alle endlich zusammenkommen. Aber ich habe gerade das Gefühl, ihr habt mir das Ende von Fantastic Four verraten.
Habt ihr auch, und ihr habt jetzt quasi bestätigt. Gut, für mich war es klar, so als ich gesehen habe, dass der Silver Surfer nicht der Silver Surfer ist, sondern die weibliche Version, die ja im originalen Comic ist es ja seine Motivation. Also er will die Liebe seines Lebens wieder haben, und dafür wird er zum Herold von Galactus. Ja? Und in dieser Version ist sie der Silver Surfer. Ja? Da war mir klar, das Multiverse. Also das ganze Ding spielt nicht in unserem Universum. Das heißt, man kann sich den originalen Silver Surfer auch noch sparen für weitere MCU-Projekte. Und das Einzige, wo du falsch lagst, ist wahrscheinlich, dass der Film nach 5 Minuten dort nicht mehr spielen wird. Aber dass es in einem anderen Universum spielt, dieser Film, dürfte aber auch schon vor dem Silver Surfer jedem klar gewesen sein. Weil Haupt-Bad Guy der Fantastic Four neben Galactus ist Dr. Doom. Dr. Doom wird von Robert Downey Jr. gespielt. Wie sonst willst du das erklären? Also ich denke ja auch, dass das so sein wird, dass Dr. Doom in Doomsday gesehen wird von Figuren, die Tony Stark kannten und die ihn kurz verwechseln mit Tony Stark oder sagen, warum bist du so? Weil sonst würde ja das ganze Gimmick überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Null, weißt du?
Es ist aber auch hauptsächlich ein Gimmick. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder so wirklich in dieser PR-Maschinerie gefahren. Also klar, Leute freuen sich auch, aber diese Stühle, und das, es geht mir so auf den Sack, dass sie diese Stühle posten, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo hier irgendwie halb geschürt wird. Ihr habt mir in den letzten, seit Endgame habt ihr mir nur zwei MCU-Filme gegeben, die mir gefallen haben. Das war No Way Home und Guardians of the Galaxy Volume 3.
Hä, du magst Thor 4 total.
Scheiße, stimmt. Und ich mag Shang-Chi mehr als du. Also habe ich totalen Quatsch gerade erzählt. Aber weißt du, die Tatsache, dass ich gerade nicht dran gedacht habe, spricht ja auch nicht so sehr für die letzten. Worauf ich hinaus will, ist, das MCU wird immer bedeutungsloser für mich gerade. Also für alle.
Du klingst ja schon fast wie ich.
Ja, ich weiß. Heute bin ich wirklich, also dieser Film hat mich ernüchtert. Ich habe mich nie auf den gefreut. Krass. Ich hatte eine gute Erwartungshaltung. Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich will nicht der miese Peter sein, ich bin der miese Peter.
Ich finde den wesentlich besser als du, aber mit der Beschreibung overhyped gehe ich mit.
Also
ich finde, der ist overhyped, aber ich finde den trotzdem echt gut, echt charmant. Aber es ist halt auch so ein Film, denk nicht zu sehr drüber nach, über die einzelnen Sachen, weil sonst fällt der auseinander. Gerade so dieses Ding, dass die jetzt die Avengers sind und wie sie dann mit hier Julia Louis-Dreyfus umgehen, das verstehe ich wirklich nicht. Also verstehe ich wirklich nicht, warum sie die nicht verhaften. So. Also ich will, dass mir das jemand schreibt und mir das erklärt. Warum verhaften die jetzt nicht?
Weil Kevin Feige sie lustig findet und mehr von ihr sehen will. Das ist es. Und Nick Fury kommt ja auch immer seltener vor. Also
ja, ich hatte richtig Angst um Samuel L. Jackson, als ich den in The Marvels gesehen habe. Und in jeder einzelnen Szene fast saß der nur. Ja. Da dachte ich mir, boah, hat der irgendwie am Rücken oder ist der jetzt offiziell zu alt? Wir hatten
doch das Thema, dass er es am Rücken hat, oder? Weißt du noch? Secret Invasion ist auch nur noch ganz krümmlich.
Ja, ja. Also irgendwas ist da.
Nee, der hatte auch was im Rücken. Ich glaube, ich habe das auch damals sogar recherchiert für unseren Secret Invasion Podcast. Der hatte eine Rücken-OP und seitdem ist er halt wirklich leicht gekrümmt. Und dann saß er auch viel in Secret Invasion, beziehungsweise ist immer so leicht gekrümmt gegangen.
Ja, ja.
Und das macht ihm total zu schaffen. Der Mann ist aber auch über 70, ne?
Der geht auf die 80 zu.
Auf die 80.
Und das Gleiche ist mir aufgefallen in dem letzten Mission Impossible Film, Dead Reckoning, Ving Rhames.
Ja.
Ving Rhames, ich dachte mir auch, hat er irgendwie gesundheitliche Probleme? Der saß fast die ganze Zeit, weißt du? Mhm. Und da hatte ich schon richtig Angst. So. Und ich habe schon fast das Gefühl, dass sie das einbauen in Final Reckoning, weil im Trailer siehst du ihn in halt solchen Krankenhausklamotten, Patientenklamotten. Weißt du?
Ich habe das als Knastklamotten erst identifiziert.
Nee, im Krankenhaus, auf dem Krankenbett. Krankenbett, ja.
Okay.
Ja.
Ja. One last time.
Und da dachte ich mir auch, boah, ich hoffe, Marcellus Wallace geht's gut.
Weißt du, was nicht One Last Time sein wird, sind jetzt die Thunderbolts. Die Frage ist nur, wie sie zurückkehren und wie viel von diesem Sternchen dann am Ende noch bleibt. Wenn ich jetzt hier irgendwo Geld in einen Wetttopf werfen müsste, würde ich aber sagen, sie sind nicht die neuen Avengers.
Die neuen Avengers, die werden bekannt gegeben in Doomsday. Da wird es so wirklich sein.
Die formen sich dort.
Genau, ja, safe.
Die fusionieren wahrscheinlich, ein paar sterben vielleicht endlich mal. Und dann ist halt nur noch ein Captain America übrig, dann ist halt Sam Wilson oder der US Agent sind dann der neue Captain America. Oder wahrscheinlich ist es dann endlich Bucky, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Do we care?
Ich hätte halt gerne mehr gecared, weil, wie gesagt, die Figuren sind ja immer noch nett. Sie haben so eine Chemie. Weißt du, die sind alle in einem Raum und ich bin eigentlich, weißt du, ich habe ein durchgehendes, leichtes Schmunzeln bei all diesen Banter-Szenen gehabt, weil es ja eigentlich der Teil des MCUs ist, in den ich mich verliebt habe. Nur haben Joss Whedon und James Gunn den immer drei Nummern besser gemacht.
Ja, und ich muss auch sagen, jetzt wo Fantastic Four in den Startlöchern steht, okay, ich glaube, da wird aber trotzdem, da werde ich auch ein bisschen subjektiver sein, weil die Fantastic Four sind so mit Spider-Man und den X-Men meine erste Erfahrung im Comic-Bereich, weißt du? Mhm. Und ich glaube, ich werde da auch nostalgisch werden. Also allein, wenn ich die sehe, ja, bin ich nostalgisch.
Da lass ich mich.
Ich habe tatsächlich diese 60s-Serie immer geguckt. Immer. So, ich habe die geliebt. So.
Ich lasse mich halt da gerne vom Gegenteil überzeugen, weil ich finde die so langweilig, die Fantastic Four eigentlich.
Oh, das ist so schade.
Ich habe keine nostalgische Verbindung zu denen. Ich kenne die quasi, da war ich schon zu alt und ich habe schon die X-Men geliebt und ich mochte dann irgendwann die Avengers und die Fantastic Four-Filme fand ich in allen Iterationen immer scheiße. Ich habe den letzten nie gesehen.
Oh, der war ganz schlimm.
Nee,
der
war richtig schlimm. Ich habe keinen einzigen der drei ausgehalten, fällt mir gerade auf. Ich habe keinen einzigen der drei komplett gesehen, weil ich das nicht kann. Ich mag die nicht. Und weißt du, eigentlich ist der Superman auch ein super langweiliger Held. Mittlerweile ist er einer meiner absoluten Lieblings-Superhelden. Deswegen haben auch die Fantastic Four eine Chance verdient. Und sie müssen sie halt ergreifen. Ich sehe es nur gerade noch nicht. Ich bin auch wirklich völlig underhyped, was die Fantastic Four angeht.
Ja, mal gucken. Ich hoffe ja auf was Gutes.
Ja, hoffen dürfen wir alle. Und so oder so, ich meine, wir werden spätestens dann wieder reden, Yves, wenn es heißt The Thunderbolts Return und Bob ist auch dabei.